Mein Vorteil ist, dass ich fast 20 Jahre Korrespondent war und da lernt man schnelles Schreiben und man lernt auch, dass man sich konzentrieren kann und auch wenn man unterbrochen wird, was ich natürlich als Chefredaktor immer wieder werde, weil dann irgendwelche anderen Fragen zu klären sind, dass man schnell sich wieder fokussieren kann.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Der Chefredaktor der NZZ, Eric Guyer, blickt zurück auf die Corona-Krise und spricht über Akademiker bei der NZZ sowie die angebliche AfD-Nähe der Zeitung. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Herr Guyer, Sie sind seit 10 Jahren und einem Monat Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Was waren die wichtigsten Veränderungen, die Sie angestoßen und umgesetzt haben?
Ganz zu Anfang waren es auch die finanziellen Fragen. Die NZZ war im roten Bereich und es galt zunächst einmal, die wirtschaftliche Basis wieder zu stabilisieren und unterdessen sind wir ja schön profitabel. Das war sicherlich die Grundlage von allem. Dann kam hinzu die digitale Transformation, dass wir sind heute von allen Schweizer Medien dasjenige, das am meisten digitale Abos hat. Inzwischen bei uns 60%. Damit sind wir deutlich vor der Konkurrenz, auch weil wir ganz viele digitale Kompetenzen uns angeeignet haben, zum Beispiel Visuals, also im Grafikbereich, Datenjournalismus, Open Source Intelligence, ganz viele solche Dinge, die für einen modernen digitalen Journalismus wichtig sind. Das ist sicherlich auch das Nächste, also die bewusste Hinwendung zu Digital First. Das war ganz, ganz wichtig. Dann weiter natürlich die Expansion nach Deutschland. Die ist skalieren, 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 sagen alle Unternehmen. Also man muss wachsen und versuchen, sein Produkt einem möglichst großen Nutzerkreis zur Verfügung zu stellen. Und das war natürlich mit Deutschland wunderbar. Und was ich auch noch finde, was eine Erfolgsgeschichte ist, ist unser Spezialangebot NZZ Pro, also der spezielle Fokus auf Geopolitik und Geoökonomie, den wir gegen einen kleinen Zusatzaufpreis den Digitalkunden zur Verfügung stellen. Und für die Printkunden ist es im Preis inkludiert. Und das heißt, wir verdienen im Digitalen etwas mehr. Das ist das ganz, ganz große Problem aller, die digital unterwegs sind, dass man eben mit digital bei weitem nicht so viel verdient wie mit Print. Und auch da, denke ich, sind wir einen großen Schritt vorangekommen, die NZZ auch im Digitalen wirklich zu einem ökonomischen Erfolgsmodell zu machen.
Ja, bekannt ist jetzt eben die Deutschlandstrategie. Sie haben zuerst in Österreich probiert und dann in Deutschland das mit den Learnings, die Sie hatten, dann ausgerollt. Wie zufrieden sind Sie mit der Deutschlandstrategie?
Sehr, weil wir sind über 50.000 Abonnements. In Deutschland, wir haben unsere Markenbekanntheit deutlich gesteigert. Experten, Marketing-Experten, ich bin keiner, sagen, es sei erstaunlich, wie wir an Bekanntheit zugelegt hätten in Deutschland. Wir lassen das natürlich regelmäßig überprüfen. Ich glaube, auch publizistisch war es ein Erfolg, weil unsere für die Schweiz eher mainstreamige Haltung in puncto Migrationspolitik war natürlich in Deutschland nach 2015 anfänglich etwas völlig Außergewöhnliches. Willkommenskultur und solche Dinge. Da ist inzwischen ja fast unsere Sicht zum Mainstream geworden in Deutschland. Und auch bei Corona waren wir ja auch sehr viel mehr auf Selbstverantwortung und Freiheit und weniger Restriktionen und nicht alle einsperren. Auch in Deutschland völlig eine außergewöhnliche Haltung. Und auch da, wenn im Rückblick, glaube ich, hat sich das als richtig herausgestellt. Und auch im deutschen Diskurs sagt man, es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten nicht alle immer eingesperrt.
Es finden aber viele, sie schreiben viel zu viel über Deutschland und zu wenig über die Schweiz. Publizist Daniel Binswanger hat etwa über sie gesagt, die Schweiz ist ihm zu unbedeutend. Er möchte im Kanzleramt Angst und Schrecken verbreiten, nicht im Bundeshaus. Stimmt das?
Also ich glaube nicht, dass die NZZ so viel über Deutschland schreibt. Es gibt einen, der kann das sehr gut beurteilen. Nämlich ich, weil ich bin 10 Jahre lang Deutschland-Korrespondent gewesen, von 98 bis 2008. Und wenn Sie sich mal da die alten NZZ anschauen, wie häufig damals ein deutsches Thema auf der Frontseite war, dann müssen Sie sehen, also wir schreiben heute deutlich weniger, weil wir natürlich unser deutsches Angebot haben und der meiste Stoff fließt in dieses deutsche Angebot hinein, sowohl digital als auch im Print. Und wir machen das nur sehr ausgewählt.
Jetzt Ihnen wird und auch der NZZ wird immer wieder Nähe zur AfD vorgeworfen. Lustigerweise aber kaum je zur SVP. Warum ist das so? Weil gemeinhin gilt ja die AfD als viel gefährlicher als die SVP.
Das ist schön, dass Sie gerade sagen, das Differenzieren zwischen AfD und SVP, weil man daran sieht, dass mit der angeblichen AfD-Nähe ist doch sehr, sehr stark am Anfang ein Etikett gewesen, das uns gerade unsere deutsche Konkurrenz anzuhängen versuchte. Als wir kamen, wir waren New Kid on the Block. Und alle dachten, wenn wir nur die runterschreiben, dann sind sie bald wieder weg. Es hat nicht funktioniert, wir sind immer noch da. Aber das Etikett, das man uns da anzuhängen versuchte, war AfD-Nähe. Ich sehe das überhaupt nicht. Mhm. Wir berichten über die AfD nicht unkritischer als deutsche Medien. Auch unsere Leser, auch das lassen wir ja immer wieder untersuchen. Wir haben im Durchschnitt weniger AfD-nahe Leser als unsere deutsche Konkurrenz. Ist auch nicht so sehr verwunderlich, weil wir doch sehr stark in Westdeutschland gelesen werden und weniger in Ostdeutschland, wo die AfD besonders stark ist. Worin wir uns von den deutschen Medien gelegentlich unterscheiden, ist, dass wir gesehen haben in der Schweiz, dass der Versuch, nationalistische Parteien einfach komplett auszugrenzen, sie zu totalen Parias zu erklären, nicht funktioniert. Die SVP ist unterdessen trotz allen Ausgrenzungsversuchen, die ja vor allen Dingen so um die Jahrtausendwende sehr stark waren, ist immer noch und schon sehr lange die stärkste Partei in der Schweiz. Man muss mit ihnen reden, man muss gegen sie argumentieren. Nur das funktioniert. Brandmauern, da bin ich allerdings fest davon überzeugt, die Brandmauer hilft nicht. Denn Deutschland hat es jetzt seit 10 Jahren mit der Brandmauer versucht, also der demokratischen Parteien haben es seit 10 Jahren mit der Brandmauer versucht. In dieser Zeit ist die AfD mehr als doppelt so stark geworden. Also die Empirie spricht für uns und spricht gegen die anderen.
In der Schweiz war ja die SVP eine der ersten Parteien, die das aufgebracht haben. Und Sie haben 2015 dem Tagesanzeiger gesagt, dass Sie die Masseneinwanderungsinitiative, die ja dann vom Volk angenommen wurde, abgelehnt haben. Und die nachfolgende Durchsetzungsinitiative haben Sie später als ziemlich dreiste Zwängerei bezeichnet. Wie sehen Sie das heute?
Ja, immer noch so. Die Masseneinwanderungsinitiative hatte ja den nicht nur kleinen Schönheitsfehler, dass sie ein Ende der bilateralen Verträge nach sich gezogen hätte. Und wie wir jetzt gerade wieder mit Trump sehen können, es ist wichtig, dass wir in unserer Nachbarschaft in Europa eng mit dieser Nachbarschaft verknüpft sind, einen engen Austausch haben, weil es ist für uns nun einmal der wichtigste Markt. Es umgibt uns. Wir sehen, die USA sind mindestens derzeit gerade in Handelsfragen kein berechenbarer Partner. Also ist es klug, dass man gute Beziehungen zur EU unterhält, und die Masseneinwanderungsinitiative, die hätte das torpediert.
Ja. Sie haben jetzt von der Brandmauer gesprochen, und Sie finden das offenbar keine so gute Idee. Was jetzt auffällt in Europa, werden neuerdings beim Volk sehr populäre Kandidaten wie Le Pen in Frankreich oder Ceausescu in Rumänien, aus welchen Gründen auch immer, von Wahlen ausgeschlossen. Ist das eine gute Idee?
Es gibt natürlich unterschiedliche Rechtslagen.
Ja.
Also in Rumänien muss man wohl sagen, da spielt ein hohes Maß an Willkür mit. Das ist eine Entscheidung, ja, mehr oder minder out of the blue gewesen. In Frankreich haben die Richter natürlich ein Gesetz.
Genau.
Und das haben sie zur Anwendung gebracht. Und das Gesetz beinhaltet eben auch den sofortigen Verlust des passiven Wahlrechts, auch bevor das Urteil rechtskräftig geworden ist. Und das halte ich schon für eine Eselei, weil das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es könnte zur Folge haben, dass Le Pen von der Wahl ausgeschlossen wird. Und natürlich drängt sie das in eine Opferrolle. Und natürlich macht sie das zur Märtyrerin und stärkt ihre eigene Partei. Denn auch das haben wir ja gesehen in der Schweiz mit der SVP. Die SVP hat wahnsinnig von ihrer anfänglichen Opferrolle und Märtyrerrolle profitiert. Und ich fürchte, das gibt ihrer Partei und auch Marine Le Pen zusätzlichen Auftrieb.
Donald Trump hat nun weitreichende Zölle verhängt. Was wird das geopolitisch auslösen? Ist natürlich eine sehr weitreichende Frage. Aber wie sehen Sie jetzt diese neuesten Entwicklungen?
Das Interessante ist, finde ich, dass Geopolitik und Geoökonomie und Handelsfragen in dem Fall ja sehr getrennt sind. Weil es ist eine sehr schematische Maßnahme, die er da getroffen hat, auch die Berechnungsmethode. Sie trifft auch enge Verbündete. Sie trifft nicht nur geopolitische Gegner wie Russland oder wie China, sondern es trifft auch sehr stark die Verbündeten. Also an die Geopolitik hat man im Weißen Haus offenkundig überhaupt nicht gedacht. Sondern es ist sehr stark eine an die einheimische Wählerbasis gerichtete Angelegenheit, die geoökonomisch natürlich große Auswirkungen haben kann. Auf der einen Seite kann es sein, dass es wirklich nur in dem Verhältnis zwischen den USA und ihren Handelspartnern zum Tragen kommt. Ist schlimm genug, aber grenzt es etwas ein. Richtig verheeren würde die ganze Angelegenheit, wenn es Dominoeffekte nach sich zieht. Also zum Beispiel, die Chinesen verkaufen weniger Autos nach Amerika infolge der Zölle. Also gehen sie vermehrt auf den europäischen Markt. Die Europäer wehren sich dagegen, dass sie im Gegenzug die Zollschranken für die Chinesen erhöhen. Dann sind wir tatsächlich in einer sehr gefährlichen Situation, weil es dann ist es nicht nur die USA versus ihre Handelspartner, sondern dann betrifft es die ganze Welt. Mhm. Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand vernünftig voraussagen, ob es, wie gesagt, es ist schlimm genug, wenn es bei diesen Zöllen bleibt, weil es schwächt die USA. Die wirtschaftliche Rechnung wird mutmaßlich nicht aufgehen. Drum ist es schlimm genug, aber es wäre noch ein bisschen eingegrenzt. Mhm. Das andere, da stehen wir dann in einer ganz anderen, also handelspolitisch in einer ganz anderen Welt.
Was auffällt in den letzten Jahren mit der Digitalisierung? Die Welt dreht sich immer schneller, also Trump, KI, neue Medien. Wie beeinflusst diese Beschleunigung die NZZ, die sich ja auch als alte Tante bekannt ist, die stets vorsichtig, in Ruhe, analytisch analysiert?
Na, die alte Tante ist unterdessen ziemlich schnell.
Aha.
Wir haben natürlich ein digitales Angebot, das 24/7 sehr aktuell ist. Und das hat natürlich, ich habe es eingangs gesagt, die digitale Transformation war ein ganz wesentliches Ding, das wir nach 2015 nochmal mit ganz neuem Elan haben anpacken müssen. Da sind wir unterdessen natürlich beeinflusst, dass wir sind auf allen Kanälen unterwegs, ob Instagram oder Twitter oder wo auch immer auf Social Media. Wir machen Podcast, wir machen Bewegtbild-Videos, die wir zum Teil separat ausspielen, zum Teil sehr stark auch auf unserer Homepage ausspielen. Also wir sind auf allen Kanälen. Sie können sich dem nicht entziehen. Mhm. Es ist ein Irrglaube zu hoffen, man könne in einer Nische überleben, wenn man sich totstellt.
Mhm. Also Sie haben auch sehr viele Leute dafür. Also Sie haben die NZZ mal als ein fast schon einzigartiges Symphonieorchester bezeichnet. Und ich habe hier das Impressum mitgebracht und es sind natürlich auch sehr viele Leute. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind es? 300 etwa?
Knapp, ja.
Und allein das Wirtschaftsressort umfasst 24 Leute. Wenn ich jetzt als Leser diese Zeitung lese, und ich lese sie jeden Tag auch auf Print, dann stoße ich auf viele weitere Namen, also noch dazu externe Autoren. Umgekehrt lese ich viele der hier aufgeführten Leute kaum je. Also meine Frage, was machen diese Leute?
Das hängt jetzt sehr davon ab, welchen Job sie haben.
Ja.
Also wenn sie natürlich Produktionsredaktor sind, dann machen sie im Wesentlichen die Printausgabe, weil die Redaktion sich unterdessen primär um die digitale Ausgabe kümmert. Mhm. Dass wir schnell sind, dass wir gute Informationen haben, dass wir sie visuell adäquat aufbereiten. Das ist der Hauptfokus der Redaktion und wir haben eine spezialisierte Fachredaktion dann dafür, dass der Print am Schluss auch noch gut aussieht. Die Kollegen sind ganz wichtig für uns, so wie der Print für uns immer noch wichtig ist. Und wir werden, so lange wie es irgend geht, unseren Printkunden den Print bieten. Aber eben, die schreiben nicht. Mhm. Und dann haben sie natürlich auch die Kollegen, die bei NZZ-Format sind, also längere Beiträge machen, die dann auf SRF ausgestrahlt werden, aber mhm. auch im ganzen deutschsprachigen Ausland. Mhm. Natürlich lesen sie die nicht im Print, denn die machen Fernsehen. Und unsere Podcast-Kollegen, ja, auch die werden Sie im Print nicht zur Kenntnis nehmen, weil die können Sie nur anhören. Das ist eben, wenn man eine wirklich multimediale Redaktion ist, ist das Schreiben, das klassische Schreiben von Artikeln, das, was Sie dann im Print sehen, ist wirklich nur noch ein Teil der ganzen Aufgabe.
Genau, aber es sind natürlich schon, also die Redaktion wird jetzt auch weiter ausgebaut. Es gab eine Pressemitteilung kürzlich, es gibt mehr Weiterbildung. Ich rede manchmal mit Unternehmern und die sagen etwas bösartig, die NZZ ist schon ein bisschen eine geschützte Werkstatt. Also gefragt, braucht die NZZ ein Deutsch Department?
Ich weiß nicht, woran Sie das mit der geschützten Werkstätte festmachen, weil allein die digitale Revolution, die wir in den letzten Jahren, und das ist schon eigentlich mehr als eine Transformation, es ist eine Revolution, allein die sorgt für einen Wettbewerb. Wenn Sie sich nur aus dem Markt finanzieren, wenn Sie nicht wie andere Medienunternehmen, zum Beispiel die Republik, sehr stark von Zuwendungen leben. Wenn sie sich allein aus dem Markt finanzieren, waren die 20 Jahre eine riesige Herausforderung. Mhm. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie andere Medienunternehmen dastehen, Sie wissen genau, wie viele Arbeitsplätze in den letzten Jahren vernichtet worden sind bei unseren Mitbewerbern und wir sind gewachsen, dann würde ich sagen, es ist ziemlich das Gegenteil von geschützter Werkstätte, sondern wir haben uns sehr, sehr gut behauptet in der digitalen Transformation. Und dann wüsste ich gerne, was Werkstätte ist.
Also es ist ja auch der Fakt, also sie sind sehr erfolgreich und sie sind 100% privat finanziert. Also
ja, natürlich kann man immer sagen, ja, wir sind sogar, wir haben eine Zeit lang Personal auch abgebaut. Unterdessen sind wir aber, wie wir zu unserem eigenen Erstaunen festgestellt haben, inzwischen 20 Köpfe stärker, als wir das 2015 waren.
Ja.
Was natürlich auch ganz wesentlich damit zu tun hat, dass wir neue digitale Kompetenzen aufgebaut haben. Ich sagte es eingangs, vor 10 Jahren hatten wir keine Podcast-Redaktion.
Ja.
Vor 10 Jahren hatten wir einen kleinen Newsroom, der aber auch, also das ist das Nervenzentrum für die digitalen, für die Nachrichten. Der war viel, viel kleiner. Wir waren entsprechend langsamer. Ja, also die Digitalität, und das ist ja sicher auch eine der ganz großen Probleme der digitalen Transformation. Sie müssen versuchen, die alten Stärken zu erhalten. Und das braucht dann auch entsprechend die Kollegen, die das können. Und sie müssen gleichzeitig in die neuen Felder hineinwachsen. Und dafür brauchen sie dann zusätzlich eben auch neue Kollegen. Und das ist eine schwierige Balance, die uns bis dato, glaube ich, ganz gut gelungen ist.
Genau. Und unter den Leuten, die bei der NZZ arbeiten, gibt es sehr viele Akademiker. Publizist Marco Kovic hat das kürzlich ausgerechnet, dass die NZZ-Redaktion zu 93% aus Leuten besteht, die ein Studium abgeschlossen haben. Und von diesen wiederum haben 95% Sozial- und Geisteswissenschaften studiert. Sind das die richtigen Leute, um eine liberale Wirtschaft zu verteidigen und um das freie Unternehmertum zu verteidigen?
Ich würde einfach mal sagen, es sind mutmaßlich die richtigen, um eine gute Zeitung zu machen. Weil unterdessen die meisten Journalisten, das ist ja nicht nur in der NZZ so,
nein,
sondern eigentlich überall haben die Kollegen und Kolleginnen ein Studium abgeschlossen. Jetzt können Sie, und das ist keine Frage, die jetzt die NZZ im Spezifischen betrifft, können Sie natürlich fragen, wie klug ist das, wenn die diejenigen, die die Zeitung machen und diejenigen, die sie lesen, vielleicht so unterschiedliche Werdegänge absolviert haben. Als ich angefangen habe als Journalist, ich habe mein Volontariat begonnen im Jahr 1982, da hatte es noch mehr Kollegen, die kein Studium hatten. Bei den älteren Kollegen, würde ich sagen, kam natürlich aufs Ressort an, aber sicher 30%, 40% in den Lokalredaktionen lag es über 50%, waren keine Akademiker. Die Akademisierung des Berufsstandes ist dann extrem fortgeschritten. Es ist ein Faktum, gegen das sie fast nichts machen können. Wenn wir mal alle Redaktionen Schweizer Medien angucken, werden sie in den, vor allen Dingen in Ressorts wie Wirtschaft und Innenpolitik, eigentlich nur Akademiker finden. Ja, und man kann drüber streiten, wie klug das ist.
Genau, aber die NZZ sucht dann auch in Stellenausschreibungen eben auch Akademiker und solche bewerben sich dann auch und kommen.
Das ist nicht ganz richtig. Also wir sagen nicht, dass ein Studium eine Voraussetzung ist. Und wir stellen auch immer wieder Kollegen und Kolleginnen an, die kein Studium haben. Die meisten, die sich bewerben, haben ein Studium. Aber wir sind völlig offen für Bewerbungen von Kollegen und also von jungen Journalisten und Journalistinnen, die sagen, ja nein, bin einen anderen Weg gegangen. Nein, nein, es ist nicht so, dass wir das aktiv fordern. Im Gegenteil, wir haben auch uns sehr bewusst schon für Personen entschieden, gerade weil sie einen anderen Weg gegangen sind.
Das ist erfreulich zu hören. Ein anderes Thema, die Corona-Krise und ihre Aufarbeitung. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe kurz nachgeschaut. Am 17. April 2020, also sehr früh, wenige Wochen nach Ausbruch, schrieben Sie, die Corona-Krise besiegen wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit Seuchensozialismus. Dennoch hat aber die Schweiz auch noch Monate, noch Jahre später Maßnahmen gehabt, zum Teil einschneidende. Auch in der NZZ gab es eine massive Welle von Homeoffice. Der Staat hat eigentlich das Geld aus dem Fenster geworfen. Wie blicken Sie persönlich darauf zurück?
Das, was mich am meisten zum Nachdenken bringt, ist der Umstand, dass die meisten Maßnahmen nicht evidenzbasiert waren. Ja. Dass man einfach so mehr oder minder ins Blaue hinein entschieden hat, jetzt müssen wir das machen. Dann waren ganz am Anfang nützten Masken nichts. Dann waren Masken plötzlich ein ganz zentrales Schutzelement. Heute wissen wir, dass die Masken nun einen Beitrag leisten, aber bei weitem nicht so, wie das zeitweise behauptet wurde. Dann die Impfung. Ich bin auch geimpft und geboostert und alles Mögliche. Aber auch dort haben wir gesehen, dass es natürlich bei weitem kein Allheilmittel war, dass es Nebenwirkungen hatte und immer noch hat. Und dass man natürlich dort auch in der Kommunikation und zwar auch die politischen Stellen, alles andere als evidenzbasiert vorgegangen sind. Die Pandemie ist die Pandemie der Ungeimpften und solche Sachen. Und wer einmal geimpft ist, kann niemanden mehr anstecken. Und was haben wir für Unsinn gehört aus der Politik, die das halt einfach mal so freischnauze behauptet hat? Und aber leider auch aus dem Journalismus, der ja da kein Deut besser war.
Jetzt einige haben nach der Impfung eben gesundheitliche Probleme, haben ihr zum Teil ihr Unternehmen aufgrund von staatlichen Maßnahmen verloren. Also aus Ihrer Sicht, wie nötig wäre eine Aufarbeitung? Hat sie schon in Teilen stattgefunden? Oder?
Da drücken sich ja alle drum herum.
Ja, genau.
Die Zuständigen sind ganz häufig auch nicht mehr in Amt und Würden. Von daher kann man dann immer schön das schwarze Peterspiel machen und sagen, es war aber doch Bundesrat Berse und der ist jetzt ganz weit weg schon in Europa. Es drücken sich alle darum.
Ja.
Ich glaube, also die Politik verweigert es. Ist es in den Medien, glaube ich, tut es gut, wenn wir uns alle immer wieder fragen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht jedes Medium unter eine Untersuchungskommission machen, aber wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, wo lagen wir richtig, wo lagen wir nicht richtig.
Und wo lagen Sie nicht richtig?
Ja, wir hatten natürlich auch eine große Bandbreite, weil es war ja am Anfang wirklich der Sprung ins Dunkle, wie bekämpfen wir die Pandemie adäquat. Und es war ein Thema, das alle Kollegen und Kolleginnen ja auch sehr betroffen hat, wie alle anderen Menschen auch. Und dann gab es Leute, die vorsichtiger waren, andere waren unbesorgter. Das spielte auch eine Rolle. Also wir hatten ein großes Spektrum an Dingen. Wir waren vielleicht ganz am Anfang bei der Impfung, haben wir gesagt, dass wir, also dass man vielleicht die Nebenwirkungen ein bisschen unterschätzt haben, wobei das ist dann sehr schnell gekommen. Andere Dinge waren wir sehr weit voraus und sind dafür beschimpft worden. Wir haben ja vor kurzem als eine kleine Enthüllung gehabt, dass der Bundesnachrichtendienst sagt, die These, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt, ist eine sehr plausible These. Und wir waren wirklich eines der ersten Medien, die dann auch mit Leuten geredet haben, die von Anfang an die Laborthese vertreten haben. Und da sind wir gerade in Deutschland als Verschwörungstheoretiker beschimpft worden. Also da muss ich sagen, da haben wir etwas Kluges gemacht, aber es gab auch intern sehr starke Diskussionen. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Redaktion war damals in der Corona-Zeit. Wir haben natürlich sehr viel diskutiert. Und wie gesagt, jeder war betroffen und jeder sah es anders.
Allgemein gefragt, wie sieht eigentlich ein typischer Tag eines NZZ-Chefredaktors aus? Ihren Leitartikel, wann schreiben Sie den? Der erscheint jeweils am Samstag.
Nein, den bereite ich am Wochenende vor und dann nehme ich mir irgendwann einmal. Er muss am Donnerstagmittag fertig sein, weil er ja digital am Freitagvormittag ausgespielt wird. Nehme ich mir irgendwann einmal von Montag bis Donnerstag einen Tag Zeit frei und einen Tag ja frei und oder nicht frei, sondern schreib ihn dort. Mein Vorteil ist, dass ich fast 20 Jahre Korrespondent war und da lernt man schnelles Schreiben und man lernt auch, dass man sich konzentrieren kann und auch wenn man unterbrochen wird, was ich natürlich als Chefredaktor immer wieder werde, weil dann irgendwelche anderen Fragen zu klären sind, dass man schnell sich wieder fokussieren kann. Also Korrespondententätigkeit hilft.
Sie haben ja sicher auch viele Abendtermine, aber wie sieht so ein typischer Tag aus? Kommen Sie um 10 ins Büro oder?
Na, digital, das war früher mal so, ja, dass es um 10 Uhr anfing. Aber heute fängt natürlich der Tag schon am Morgen zu Hause an. wenn man die eigenen Sachen anguckt, und zwar eben nicht nur E-Paper oder Print, sondern sehr stark auch das Digitale. Und dann sind wir sehr schnell dabei, die Tagesleiter, die Chefin des Newsrooms, die Ressortleiter sich schon sehr früh auszutauschen. Was machen wir? Weil digital heißt, sie müssen schon früh am Morgen. In der Vergangenheit war es in einer Tageszeitungsredaktion, sie sind, wie Sie sagen, um 10 Uhr gekommen. Und dann, oh, und so irgendwann nach Mittag wusste man dann, was man macht. Und am Abend war die Zeitung gefüllt. Da gab es einen Redaktionsschluss. Das ist völlig vorbei. Heute ist der Vormittag ganz wichtig. Das heißt, Sie müssen am Vortag sich schon überlegen, was machen Sie. Sie müssen aber auch am Morgen früh unterwegs sein und bereits wissen, was Sie machen. Es finden Frühsitzungen statt. Das hätte man früher als Zumutung empfunden, solche Dinge. Also da hat sich unser, nicht nur mein Arbeitsalltag, sondern der Alltag aller aktuellen Kollegen hat sich in den letzten 10 Jahren dramatisch geändert.
Sie haben kürzlich auf einem Podium erzählt, dass Sie sich in Deutschland wegen der Häufung der Attentate in letzter Zeit unsicher fühlen. Fahren Sie also inzwischen ungern nach Deutschland?
Nein, ich fahre nicht ungern nach Deutschland. Ich habe dort so lange gelebt, dass das natürlich auch meine zweite Heimat ist. Aber ich finde es schon dramatisch und habe es auch auf einem anderen Podium gerade am Dienstag wieder gesagt, wie das Sicherheitsgefühl der Deutschen gelitten hat in den letzten Jahren. Dass mir Frauen, die seit 20 Jahren Leserinnen der Süddeutschen Zeitung sind, die die Willkommenskultur richtig gefunden haben, die sagen, ja, heute, ich überlege mir, wer steht auf einem Perron neben mir? Oder ja, was sind das für Leute, die ich da im Zug sehe? Also dass da so mindestens im Hinterkopf natürlich die ganze Zeit die Geschichte dreht von Messerattentaten, von anderen Angriffen, das finde ich dramatisch. Und es sind erst jetzt wieder neue Kriminalzahlen in Deutschland veröffentlicht worden. Und das Bundeskriminalamt sagt auch, ja, das Sicherheitsgefühl hat gelitten.
Ich war auch letztes Wochenende in Leipzig und mehrere Leute haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass sie sich überlegen, in die Schweiz zu ziehen. Also auch, weil sie irgendwie das Gefühl haben, Deutschland ist im Niedergang.
Ja, das hat eben das hat, glaube ich, nicht nur die Sicherheitsaspekte, weil objektiv betrachtet ist Deutschland natürlich weiterhin ein sicheres Land, auch wenn sich diese Attacken gehäuft haben und die natürlich dann in den Hinterköpfen eine überproportionale Bedeutung spielen. Aber es ist sicher nicht nur der Sicherheitsaspekt, sondern natürlich der wirtschaftliche. Ich war jetzt diese Woche in Baden-Württemberg bei einem Unternehmerforum und die sagen, die Kurzarbeit ist unterdessen sie ist noch nicht auf der Höhe von Corona, aber sie ist auch nicht mehr so weit entfernt. Sie sehen es an den Arbeitslosenzahlen, die langsam zu steigen beginnen. Wenn Sie sich da umgucken, was entlassen wird. Es ist, ob es ein Land im Niedergang ist, das finde ich zu früh, das zu behaupten, aber es ist ein Land, das eben nicht nur in einer konjunkturellen Krise ist, sondern vor allen Dingen in einer strukturellen Krise.
Journalisten werden ja nie pensioniert, dennoch erreichen sie 2027 in 2 Jahren das reguläre Pensionsalter. Sind Sie darauf vorbereitet?
Die NZZ ist eine so schöne Tätigkeit, dass ich sie weiterhin jeden Tag mit voller Freude mache und auch mit vollem Elan. Und schauen wir mal, wie sich das dann gestalten wird.
Herr Ricoya, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.